geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe geborgte Zukunft auf Radio Frei. Am Mikrofon begrüßt euch heute Uwe. Normalerweise betrachten wir in der Sendereihe die einzelnen SDG und deren Auswirkungen auf unseren Alltag in Thüringen. Heute wollen wir zum einen einen kritischen Blick auf die SDG werfen und außerdem den angekündigten Erfahrungsbericht von der Ende-Gelände-Aktion im letzten Jahr in der Lausitz liefern und eine weitere Möglichkeit, euren Sommer zu verbringen, vorstellen, nämlich auf einer Radtour, der Tour de Natur, die in diesem Jahr von Basel nach Karlsruhe fahren wird, vom 29. Juli bis zum 12. August.
No money, I only dream about flying above everybody, and I dream every night, but only rise till the sunlight shines on me through the shutters. Listen to rappers rhyming how they've been through the gutters. Fucking motherfuckers over bread or butter, so I wonder where the love is. Yeah, I'll tell when he wanna spit. As long as they bring it from the heart, I keep doing it the same as I did it from the start. Don't know where I'm fitting in the game, but tell the bitch I play my part. Change coming through, so the truth changed too. They don't remember who they knew, now they know loon. Oh, even I couldn't get paid on the Looney Tunes show. Only time I'm on stage when I sneak through control. Spit heat when I flow.
One word, nine letters, bro. Happiness, the word that makes us grow. Worldwide peace signs are lifted. Put your positive sign up if you gifted. One word, nine letters, bro. Happiness, the word that makes us grow. Worldwide peace signs are lifted. Put your positive sign up if you gifted.
Man, I'm feeling happy. I'm orbiting meters above the moon with Lou and Loon going baboon. Resurrected the former goons in our flow. Cohiban vibe, slightly aggressive Castro. A master in the cut, getting ready to show my tech flow. Do re mi fa solo, any melody's my guesso. Lean, a Yankee Laker transportation dream. I evacuate my stress by simply kicking with the team. Evacuate my stress by kicking me shit on your team. I'm galvanizing you, dotting you, stop acting the fool. Helping learn reality to you will seem so cool. So let us limit ballers, dollars, lawless, lolling, lots of pompous. Drinking tons of vodka and smoking a lot of tropka. Fuck this nation. I unify while black and great Asian. Forget about this nation, let's ignore our hesitation. And start chasing peace in a world that's depraved. And when we've done that shit, that's what we'll say, we patriotic.
One word, nine letters, bro. Happiness, the word that makes us grow.
Makes us grow.
Worldwide peace signs are lifted. Put your positive sign up if you gifted. One word, nine letters, bro. Happiness, the word that makes us grow.
Makes us grow.
Worldwide peace signs are lifted. Put your positive sign up if you gifted.
Man, this is what it is for me, man. This is what I love to do. This is my life that I'm living. Happy boy. Everywhere I go, I see beautiful things. Everything I do is beautiful. I just got some real feelings. I got a love for everybody. Not discluding myself, you know. Gotta love yourself, gotta love what you do, you know.
In der Sendereihe Geborgte Zukunft stellen wir normalerweise die nachhaltigen globalen Entwicklungsziele, kurz SDG, einzeln vor, nennen die Unterziele und angedachte Maßnahmen und betrachten den Stand der Umsetzung weltweit in Deutschland und in Thüringen. Wichtig sind dabei stets die konkreten Zustände, Probleme oder Erfolge. Heute wollen wir einmal einen kritischen Blick auf die SDG werfen. Am Telefon begrüße ich Sina Riebach vom Projekthof in Karnitz. Hallo Sina.
Ja, hallo, schönen guten Tag aus Mecklenburg-Vorpommern.
Ihr habt euch vom Projekthof in einer vierseitigen Stellungnahme mit den Nachhaltigkeitszielen auseinandergesetzt. Ausgangspunkt ist die globale Perspektive aus einem Dorf im Süden von Mecklenburg-Vorpommern. Wie sieht diese denn aus?
Der Projekthof Karnitz in Mecklenburg-Vorpommern sieht eben die Nachhaltigkeitsziele als ein Prozess des Wandels. Das heißt, die Perspektive ist eben, dass jetzt mit der neuen Agenda 2030 alle Länder der Welt, sowohl im Norden, im Süden, entwickelt oder nicht entwickelt, verantwortlich sind, die Nachhaltigkeit auf unserem einen Planeten durchzuführen. Unsere Sicht ist, dass wir aus dem Norden oder aus der entwickelten Land nicht ein Entwicklungsmodell direkt vorgeben können, was dann im Süden angewandt wird. Es ist vielmehr ein Dialog, den wir suchen mit Partnern von Süden nach Norden und von Süd nach Süd und Nord-Nord, um eben neue Wege und Formen der Produktion zu finden, des Konsums und auch der Verteilung des Reichtums. Denn der ökologische Fußabdruck von uns allen, der muss eben innerhalb der ökologischen planetarischen Grenzen liegen. Wir haben nicht mehr natürliche Ressourcen auf der Welt zur Verfügung. Und deshalb versuchen wir, diesen Blick zu haben, dass wir ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Ressourcen weltweit gerecht verteilt werden müssen.
In eurer Stellungnahme schreibt ihr, dass es um Formen der Wiedergutmachung gehen soll. Und das sogar als ein Rechtsanspruch und nicht als Almosen. Wie ist das denn zu verstehen?
Es geht um das Stichwort der Klimagerechtigkeit. Wenn man sich betrachtet, weltweit ist gut zu verstehen, dass die schon entwickelten Ländern oder weiterentwickelten industrialisierten Länder natürlich sehr viel Kohlendioxid, CO2 ausgestoßen haben, was natürlich keine Landesgrenzen kennt. Und die Folgen, die Klimafolgen sind eben global auf der Welt zu spüren, auch und vor allem dann auch in Ländern des Südens. Für die Länder im Süden ist es sozusagen eine historische Gerechtigkeitsfrage. Wir fragen uns, was das für uns bedeutet und wie wir eine Art Wiedergutmachung als solidarische Bewältigung der Klimafolgen finden können. Und wir versuchen das eben mit Partnerschaften in den Süden. Das können verschiedene Städtepartnerschaften sein. Und da geht es eben genauso darum, auch das lokale Wissen zu aktivieren, sei es jetzt hier auch in der ländlichen Region in Mecklenburg-Vorpommern, sei es in einem Vorort einer Stadt in Schiede, und zu gucken, was sind die regionalen Lösungen und wie kann man sich darüber austauschen und auch wertschätzen, was auch für Wissen vorhanden ist, aber wie können wir das aktivieren?
Dass da was passieren muss, hat die Weltgemeinschaft auch erkannt und die 17 globalen nachhaltigen Entwicklungsziele aufgestellt. Dass es damit aber doch nicht ganz so einfach ist und ja irgendwie da Konflikte auftreten können, hat sogar die Bundesforschungsministerin Frau Wanka erkannt und auf Zielkonflikte zwischen den einzelnen SDGs hingewiesen. Womit habt ihr denn eure Probleme, wenn ihr die Ziele und Maßnahmen betrachtet?
Ja, die Nachhaltigkeitsziele, wir finden es erstmal gut, dass man sich bewusst macht, dass es jetzt um eine Transformation unserer Welt geht. Vom Projekthof Karnitz versuchen wir ja an der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele hier in Mecklenburg-Vorpommern zu arbeiten. Das heißt, wirklich allen Bürgern nahezubringen, was sie beinhalten und wie wir sie auch verwirklichen können. Aber da, wenn wir uns mit den Nachhaltigkeitszielen beschäftigen, sehen wir auch, dass sie vielleicht nicht immer weitreichend genug sind oder kohärent genug sind. Und was auch die Bundesforschungsministerin Wanka schon gesagt hat, dass es eben Zielkonflikte gibt, weil wir eben immer noch ein einseitiges Modell haben, das auf Wirtschaftswachstum eben basiert. Und dieses Modell kann eben negative Trends oder auch gegenteilige Wirkungen bewirken, so wie wir es jetzt sehen, zum Beispiel am steigenden Biodiversitätsverlust oder an den steigenden Kohlenstoffdioxidausstößen. Und auch ganz konkret sieht man das dann an dem Erderschöpfungstag. Also es wird ja immer berechnet, wie viel die Bevölkerung insgesamt an natürlichen Ressourcen zur Verfügung hat. Wir haben ja nur einen Planeten. Und für Deutschland wurde das berechnet, war das schon in diesem Jahr der 24. April. Das heißt, wir als deutsche Bevölkerung haben am 24. April schon die Menge an natürlichen Ressourcen verbraucht, die uns für das ganze Jahr 2017 überhaupt an Biokapazität zur Verfügung stehen. Und wir sehen eben nicht wirklich eine grundlegende Veränderung von den verschiedensten Wirtschafts- oder Managementformen oder auch Entwicklungsmodellen in der Agenda 2030. Und diese Kritik an dieser Logik der Steigerung oder des Wachstums, was eben verschiedene Krisen produziert, nicht nur ökologische Krisen, die teilen wir zum Beispiel auch mit dem Wissenschaftler, Soziologen Hartmut Rosa.
Es gibt doch aber sicher auch positive Impulse, die von den SDG ausgehen. Welche sind denn das?
Die positiven Impulse die wir vor allem sehen, ist, dass der gesamte Nachhaltigkeitsbegriff auch nochmal umfassender gesehen wird. Es gibt immer diese Idee, es sind vor allem die Ökologie, das Soziale und das Wirtschaftliche, aber es kommt jetzt vor allem auch die Bedeutung des Menschen und des Wohlergehens des Menschen und auch die Partnerschaften und der Frieden hinzu. Das wird jetzt, das Konzept der Nachhaltigkeit ist ein bisschen umfassender geworden und in dem Sinne auch. Und es gibt eben auch Ansätze von vielen NGOs, Wissenschaftlern, die sich mit diesem Katalog eben beschäftigen, der Nachhaltigkeitsziele. Also es ist für uns sozusagen wie eine Art Richtlinie, wie wir diesen Wandel gestalten können und wie wir zu einer Gesellschaft mit mehr geistiger und kultureller Vielfalt und stärkerem Netzwerk kommen können. Und ein interessanter Ansatz kommt da von dem Soziologen Hartmut Rosa, der eben auch diese Logik der Steigerung und des Wachstums kritisiert, das eben viele Krisen produziert, nicht nur ökologische, und schlägt zum Beispiel als Lösung die Resonanz vor. Es geht bei seinem Konzept der Resonanz über eine Soziologie des guten Lebens und da finden wir eben auch das Konzept, was wir auch aus Südamerika schon gehört haben, des Buen Vivirs oder des guten Lebens auch wieder. Und die Frage, was das gute Leben nun beinhaltet, hat der Herr Hartmut Rosa hier aus Deutschland eben auch andere Antworten, wo er uns Fragen stellt, wie wir überhaupt die Qualität unserer Weltbeziehungen sehen und nicht nur von uns als Mensch aus, sondern auch zwischen der Mensch, der Kultur und der Natur und der Arbeit. Und diese Beziehung markiert er mit dem Begriff der Resonanz. Und wenn wir das schaffen, nochmal diese Resonanzräume und Beziehungen uns klar zu machen und darauf uns bewusst werden, was wirklich zu einem guten Leben beiträgt und was nicht, das ist wirklich sehr spannend. Der Frage versuchen wir auch nachzugehen, verschiedenen Szenarien, die wir versuchen zu entwickeln mit Bürgern, wie wir uns eigentlich auch die Zukunft im Jahr 2030 oder im Jahr 2050 vorstellen. Bis dahin, bis zum Jahr 2030, möchten wir ja diese Nachhaltigkeitsziele umsetzen. Aber wie stellen wir uns denn in dem Jahr überhaupt das Leben vor und was brauchen wir wirklich? Und ist es wirklich die ständige Verfügbarkeit von Gütern und der einfache Konsum, der da wichtig ist? Oder sind es eher die menschlichen Beziehungen und der Anspruch auf eine gerechte Arbeit und auf Wohnraum? Das sind einfach Fragen, die wir gemeinsam versuchen, im Dialog anzugehen.
Und was sind da die konkreten Sachen, die ihr auf eurem Projekthof dann macht?
Ja, der Projekthof Karnitz hat jetzt ein Programm, ein Jahresprogramm, was sich Dorfuni nennt, also von der Dorfuniversität. Wir sind ja wirklich im ländlichen Raum. Die nächste Stadt mit einem Bahnhof ist die Stadt Malchin und die Mecklenburg-Vorpommern ist recht dünn besiedelt. Das heißt, wir versuchen eben inhaltliche Räume aufzumachen, auch eben und vor allem hier in den Dörfern und nennen das Dorfuniversität, wo verschiedene Seminare oder Workshops und Treffen stattfinden können. Und zwar beinhaltet die Dorfuniversität, also die Dorfuni, dass wir die Bürgerwissenschaften versuchen zu stärken, also was ich schon angesprochen habe, dass auch das lokale Wissen eine große Bedeutung hat und dass man die wertschätzt und dass wir auch die Bürgerbeteiligung stärken. Es gibt eine Gründung der Bürgerstiftung jetzt, der Zukunftsregion Malchin. Das ist nicht nur die Stadt Malchin, sondern eben vor allem auch die Gemeinden ringsherum hier im ländlichen Raum, wo wir nach Formen der Beteiligung suchen, um wirklich diese Transformation und zum Wandel zu einer nachhaltigen, zukunftsfähigen Region gemeinsam zu erreichen. Und dann weitere konkrete Projekte sind dann wirklich Aktivitäten, die für alle da sind. Also auch mal den Wald zusammen aufzuräumen oder Bäume zu pflanzen, das ist auch wichtig. Und wir machen auch verschiedene Seminare, wie man lernen kann, zum Beispiel seinen eigenen Solartrockner zu bauen, was eben auch jeder in seinem Garten dann auch benutzen und anwenden kann und einfach mal verschiedene Arten des ja auch Produzierens bei sich vor Ort ausprobieren kann, wo es eben nicht nur immer um Konsum geht, sondern auch um selber machen. Und das kann auch kreativer ausfallen.
Das klingt auf jeden Fall spannend. Wer mehr über euch und eure Aktivitäten erfahren will, wo können sich die Leute hinwenden und informieren?
Ja, der Projective Canons hat eine Internetseite, projekthof-canons.de. Dort informieren wir über unsere Veranstaltungen, das Programm und vernetzen uns auch mit den anderen Nachrichten aus der Welt der Nachhaltigkeit.
Ja, dann hoffe ich, dass das doch auch möglichst viele machen und zumindest sich auf eurer Internetseite vielleicht auch Ideen und Anregungen holen, selber hier in Thüringen was zu machen, weil es ist ja nicht ganz so ökologisch, dann regelmäßig bis nach Canitz zu fahren, weil es eben doch nicht um die Ecke ist. Trotzdem finde ich das sehr interessant und wünsche euch für eure Arbeit weiterhin viel Erfolg und dass das von den Leuten vor Ort auch wahrgenommen wird, weil, wie wir gehört haben, vieles Wissen ist eben vor Ort vorhanden und muss eigentlich nur wieder nutzbar gemacht werden, geschöpft werden. Also dafür wünsche ich euch viel Erfolg und ansonsten bedanke ich mich für das interessante Gespräch bei Sina Riebak vom Projekt Hof in Canitz. Vielen herzlichen Dank.
Ja, danke und auf Wiederhören. Tschüss.
Am Telefon begrüße ich Josefine, die Pressesprecherin von Ende Gelände. Hallo Josefine.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Zum Anfang kannst du uns vielleicht ganz kurz sagen, wer oder was ist Ende Gelände?
Ja, Ende Gelände ist ein Bündnis von verschiedenen Akteuren aus der Klimabewegung. Wir setzen uns für den sofortigen Braunkohleausstieg ein und damit machen wir Massenaktionen zivilen Ungehorsams und blockieren in diesen Massenaktionen die Kohleinfrastruktur. Ende Gelände hat als Bündnis schon im Jahr 2015 das rheinische Braunkohlerevier besetzt und ein Jahr später, 2016, waren wir dann in der Lausitz im zweiten großen Revier und haben dort mit über 4000 Menschen die Kohleinfrastruktur blockiert, um den sofortigen Kohleausstieg zu fordern.
Eure Aktionen richten sich vordergründig gegen die Braunkohle und den Braunkohleabbau, aber es geht doch sicherlich auch noch um mehr.
Ja, das ist richtig. Wir fordern natürlich in erster Linie den sofortigen Kohleausstieg, weil wir die Dringlichkeit des Klimawandels sehen. Wir stehen aber auch dafür, dass wir ein Klima der Gerechtigkeit schaffen wollen. Deutschland hat sich mit vielen anderen Staaten in Paris dazu verpflichtet, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. Und um dieses Ziel einzuhalten, heißt das für Deutschland ganz klar, dass wir uns sofort von der Braunkohle verabschieden müssen als klimaschädlicher Emissionsträger. Und für uns kommt halt nochmal hinzu als Bündnis Ende Gelände, dass die Braunkohle im Prinzip eigentlich ein Symbol ist für den ausbeuterischen Kapitalismus, der sich immer wieder schamlos an den begrenzten Ressourcen des Planeten bedient, um Profite zu machen. Und deshalb steht Ende Gelände eben auch für einen grundlegenden Wandel unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Und wir fordern eine gerechtere Welt, in der ein gutes Leben für alle Menschen überall möglich ist. Nicht nur für die Menschen hier vor Ort, sondern auch für die Menschen im globalen Süden.
Warum wählt ihr dabei zivilen Ungehorsam als Aktionsform und wie sieht das dann aus?
Also wir wählen vor allen Dingen die Aktionsform zivilen Ungehorsam, weil es einfach in Deutschland bisher eine verfehlte bzw. eigentlich nicht vorhandene ernstzunehmende Klimapolitik gibt. Die politischen Handlungsträgerinnen sind im Prinzip untätig geblieben. Es gibt in Deutschland bisher keinen glaubwürdigen Kohleausstiegsplan. Es gibt auch keine vernünftigen Ideen für einen Strukturwandel in den Braunkohleregionen. Oftmals wird darüber diskutiert, ob Deutschland um 2040 aus der Braunkohle aussteigen kann. Wir sagen aber ganz klar, um die Klimaziele von Paris einzuhalten, ist das viel zu spät. Vor allem ist es aber auch für das globale Klima viel zu spät. Braunkohle ist einfach der dreckigste Energieträger, den wir haben und deswegen müssen wir eben auch zu radikalen Maßnahmen greifen, um einen sofortigen Kohleausstieg einzuleiten. Wenn wir sagen, dass wir zivilen Ungehorsam nutzen, dann heißt das bei uns, dass wir mit unseren Körpern die Kohleinfrastruktur blockieren. Dafür betreten wir dann beispielsweise ganz ruhig und besonnen die Tagebaue und setzen uns dort auf die Bagger oder vor die Bagger oder besetzen auch mal die Gleise von den Kohlebahnen. Das ist bei uns ziviler Ungehorsam.
Solche Aktionen zivilen Ungehorsams haben ja zum Beispiel bei den Anti-Atom-Protesten schon des Öfteren zu rechtlichen Konsequenzen, mindestens zu Anzeigen und Gerichtsprozessen geführt. Wie war das bei euren bisherigen Aktionen und worauf müssen sich Beteiligte einstellen?
Also unsere Aktionen sind natürlich nicht immer legal, aber wir müssen ganz klar sagen, dass die Dringlichkeit des Klimawandels es eigentlich von uns fordert, dass wir handeln und deswegen sehen wir es auch als notwendig an, teilweise Gesetze zu brechen. Wir stehen damit in einer sehr langen Tradition von sozialen Bewegungen, die alle großen gesellschaftlichen Verbesserungen dadurch erreicht haben, dass mutige Menschen sich über Gesetze hinweggesetzt haben, um für ein höheres Recht zu kämpfen. Und bei Ende Gelände ist es so, bei den Aktionen zivilen Ungehorsams, dass sich die Gesetzesüberschreitung im Prinzip auf Landesfriedensbruch beschränkt und man muss aber klar sagen, dass sowohl die strafrechtlichen als auch die zivilrechtlichen Prozesse bisher ins Leere gelaufen sind. Alle Urteile, also es gab bisher kein Urteil gegen die Aktivisten von Ende Gelände. Wir haben einige Freisprüche in letzter Zeit erreicht oder es wurden Einstellungen der Verfahren erreicht durch Gegenauflagen. Genau, und wir haben dadurch sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, auch vor Gericht. Wir haben ganz viele tolle Strukturen, die niemanden alleine lassen. Und Leute, die aus irgendeinem Grund mit einem Gerichtsverfahren zu kämpfen haben, werden auf jeden Fall von uns unterstützt. Genau. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass halt die Gerichtsprozesse, die es gab und die für uns sehr guten Ausgänge auch nochmal zeigen, dass unser Protest einfach legitim ist und sowohl RWE als auch die Gerichte keine Handhabe haben, um unseren Protest zu verhindern.
In diesem Jahr habt ihr aber noch eine andere Aktionsform gewählt. Und zwar habt ihr RWE auf seine Hauptversammlung am 27. April ein Ultimatum gesetzt. Wie sieht denn dieses Ultimatum aus?
Ja, das war auf jeden Fall auch eine nette kleine Aktion. RWE hat jedes Jahr eine Hauptversammlung von den Aktionären und Aktionärinnen. Und dort sind wir auch als Ende Gelände gewesen und haben ein Ultimatum gesetzt. Wir haben gesagt, entweder sie entscheiden sich, also RWE entscheidet sich, bis August aus der klimaschädlichen und umweltverschmutzenden Braunkohle auszusteigen. Oder aber wir setzen den Kohleausstieg durch und kommen in diesem Jahr zweimal, einmal im August und einmal im November und besetzen die Braunkohletagebau und sorgen dafür, dass keine Kohle abgebaut werden kann.
Okay, also das ist dann auch schon die Konsequenz, was denn RWE passieren wird, wenn das Ultimatum verstrichen ist. Oder gibt es ja noch was anderes?
Nö, das ist so ziemlich genau die Konsequenz, mit der RWE rechnen muss. Und wäre es natürlich am allerliebsten, RWE wäre einfach eingeknickt und hätte gesagt, na gut, aber ganz damit gerechnet haben wir natürlich nicht.
Wenn es jetzt noch Menschen gibt, die sich an euren Aktionen beteiligen wollen, wie können die das denn machen?
Ja, also das kann man auf ganz, ganz vielfältige Art und Weise. Zunächst einmal kann man natürlich einfach vorbeikommen im Rheinland. Ab dem 18. August werden dort verschiedene Klimacamps stattfinden. Dann kann man sich vor Ort an den Aktionen natürlich beteiligen. Man kann aber auch vor Ort bei den Camps mitmachen. Es gibt dort immer viel zu tun. Man kann beim Abwasch helfen, mit Sachen organisieren, an Workshops teilnehmen und so weiter und so fort. Da werden alle helfenden Hände gebraucht. Natürlich kann man sich auch in die Organisation mit einbringen. Wir sind ein offenes Bündnis. Wir haben regelmäßige Treffen. Und wer auch sonst einfach Freunde und Freundinnen, Familie informieren möchte, kann natürlich auch unsere Infos über die sozialen Medien streuen. Und alle Infos dazu gibt es auf unserer Website. Das ist ende-gelände.org. Da findet man alle Infos und auch Mitmachmöglichkeiten. Und vielleicht sogar auch eine Ende-Gelände-Gruppe vor Ort. Denn inzwischen haben sich in vielen Städten in Deutschland auch eigene regionale Gruppen gegründet.
Die gibt es wohl auch in Erfurt. Du hast aber gesagt, im November wollte RWE in ihren Tagebauen auch nochmal besuchen. Was ist denn da der Anlass?
Ja, also dieses Jahr ist das Besondere, dass wir im August als Ende Gelände Teil eines größeren Klimabewegungsbündnisses sind. Also wir werden die Aktionen massenhaften zivilen Ungehorsams machen, aber es wird auch Demonstrationen von NGOs geben, von Bürgerinitiativen, es wird Besetzungen in Kleingruppen geben, also ganz vielfältigen Protest und der wird sich auch über mehrere Tage hinziehen. Das ist dann vom 24. bis 29. August im Rheinland. Und zum Zweiten findet dann im November eine weitere Besetzung statt von Ende Gelände, von den rheinischen Revieren, weil nämlich zeitgleich in Bonn die internationalen Klimaverhandlungen stattfinden. Und wir wollen uns das natürlich nicht nehmen lassen, während die politischen Entscheidungsträgerinnen und Konzerne über die Zukunft des Klimas verhandeln, sagen wir ganz klar, hier wird das Klima verhandelt, hier in den Tagebauen, hier wird Klimawandel produziert und wollen eben wenige Kilometer vom Verhandlungsort hier nochmal ein deutliches Zeichen gegen die klimaschädliche Braunkohle setzen. Das wird stattfinden vom 3. bis 5. November, auch wieder im Rheinland.
Also eine ganze Menge Möglichkeiten, sich daran zu beteiligen. Wir werden gleich noch mit zwei Menschen sprechen, die sich an der Ende-Gelände-Aktion in der Lausitz 2016 beteiligt haben und die uns von ihren Erfahrungen berichten werden. Ich bedanke mich erst einmal bei Josefine, der Pressesprecherin von Ende Gelände, und wünsche viel Erfolg bei euren Aktionen diesem Jahr und möglichst viele Leute, die sich beteiligen.
Vielen herzlichen Dank.
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Ja, ich will leben, will nicht nur atmen. Nein, ich will brennen und es gibt nichts zu verlieren. Lieber 3 Jahre Abenteuer als 30 Jahre lang am Leben zu erfrieren. Ja, ich will leben, das heißt auch kämpfen gegen das Sterben und das ist auch Teil von mir. Ja, ich will leben, lebendig kämpfen. Ja, ich will brennen, zusammen mit dir. Ja, wir sind alle hier wie die Tiere, domestiziert und eingesperrt. Und wir laufen ganz gut im Getriebe, voll stummer Schreie, die keiner hört. Und wir erzählen uns schon, dass wir wär das Leben. Doch hinterm Riegel fängt das Leben doch erst an. Und Leben, das ist mehr als ein Pulsschlag und ein paar Perlen zum Gesang. Und hör auf mir zu erzählen. Es gibt nichts anderes, viel zu lange hab ich's geglaubt. du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lang beraubt. Du hast mich und meine Träume und meine Tränen so lang beraubt. Leben, ist das, was du machst, wirklich das, was du machen möchtest? Sparst du Zeit und wofür sparst du sie? Wenn es einen Film über dein Leben geben würde, würdest du ihn dir anschauen? Würde er dich faszinieren? 6 Euro für eine Stunde auf der Arbeit. Was würdest du zahlen für eine Stunde an einem sonnigen Tag im Park? 3 Kaffee auf der Raste kosten so viel wie eine Stunde deines Lebens. Würdest du in deinem Leben etwas anders machen, wenn du wüsstest, dass du nächstes Jahr stirbst? Was sagt dir, dass du denn überhaupt noch lebst? Jeder Moment Leben, der uns aus der Gegenwart geklaut wird, ist einer, der verloren sein wird für immer. Und hast du Ideen? Oder haben Ideen dich? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise einsam, eine Art und Weise, die Worte nicht beschreiben können? Fühlst du dich manchmal auch auf eine bestimmte Art und Weise unruhig, eine Art und Weise, die dich fast zerfrisst? Du bist ein Ticket aus diesem Käfig. Du bist ein Ticket aus dieser Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Ein Ticket aus dieser Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt. Wir liegen alle in der Gosse und voller Sterne ist die Welt.
Bei mir im Studio zu Gast sind jetzt Sabine und Alex. Herzlich willkommen.
Hallo.
Moin.
Ihr wart 2016 bei Ende Gelände in der Lausitz dabei. Was war eure Motivation, dahin zu gehen?
Na, ich versuche ja im Alltag auch viel so ja, nachhaltig zu leben. Also ich versuche darauf zu achten, was ich kaufe, wie ich mich fortbewege, mit welchen Transportmitteln und welche Dinge ich kaufe und welche nicht. Aber ich denke, dass es nicht reicht, nur im Alltag selber was zu tun, sondern dass es auch politische Veränderungen braucht, auch einen Systemwandel braucht. Und da war es toll, zu so einer großen Aktion zu fahren, um wirklich zu sagen, wir nehmen den Klimawandel, also den Kampf dagegen selber in die Hand, tun es mit anderen Leuten zusammen, machen da eine große gemeinsame Aktion und treffen auch viele andere Menschen, die auch so denken. Und ich fand es auch spannend zu sehen, wie mehrere tausend Menschen auf einem Camp sind und sich gemeinsam organisieren, zusammen planen, was sie vorhaben und dann auch die Aktion durchführen.
Ja, und ergänzend denke ich, ist es, glaube ich, wichtig, angesichts des Klimawandels möglichst bald zu handeln oder schneller zu handeln. Und ich glaube, da brauchen wir nicht warten, bis irgendeine Regierung das irgendwann macht, weil ich nicht glaube, dass sozusagen der grüne Kapitalismus irgendwie die Lösung wäre oder dass von selber quasi die Umweltprobleme gelöst werden, sondern ich glaube, wir müssen das gemeinsam, wie Sabine schon sagt, angehen und lösen.
Und was waren dann die konkreten Aktionen, die ihr mitgemacht habt?
Allgemeines Ziel der Aktion war ja, das Kohlerevier zu blockieren für mehrere Tage, dass der Kohleabbau nicht stattfinden kann. Also es wurden die Zufahrtswege, die Gleise blockiert, die Kohlerampen und auch der Tagebau an sich. Und das hat auch funktioniert an den Tagen. Ich selber war dabei, dass wir die Schienen blockiert haben. Also wir sind einfach hochgelaufen. Es gab glücklicherweise keine Polizei. Das war ja die zweite Ende-Gelände-Aktion. 2015 gab es schon eine. Und Vattenfall hatte sich anscheinend vorbereitet. Und es gab sozusagen außerhalb des Kraftwerksgelände kein Widerstand von der Polizei. Das heißt, wir konnten auf die Gleise laufen und haben die auch über Nacht besetzt. Und da habe ich da auch mit anderen gemeinsam dort übernachtet auf einer der Strecken.
Das ging sogar so weit, dass halt die sämtlichen Zufahrtswege zu einem Kraftwerk so lange blockiert waren, dass das auch ein Stück weit runtergefahren werden musste, dass sozusagen da auch schon die Produktion ein Stück weit gedrosselt worden ist.
Und wie habt ihr euch dabei gefühlt?
Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du dann merkst, dass du auf der Strecke sitzt und das tatsächlich was bewirkt hat. Also ich glaube, der zentrale Moment so von der Gefühlslage her ist denn der, wo sich das herumspricht, dass jetzt quasi dass heute nicht gebaggert wird, dass heute das Kraftwerk ein Stück weit runtergefahren worden ist. Das ist sozusagen der Moment des Erfolges, wo du denkst, krass, wir können noch was bewegen, und dann hat das auch so einen großen Gemeinschaftsgedanke, dass wirklich viele Menschen gemeinsam aufstehen können und ein Zeichen setzen können, was wirklich überregional zu sehen ist, dass wir tatsächlich andere Umweltpolitik fordern und das auch möglich ist.
Ich hatte auch ein bisschen eine komische Situation, als wir auf der Brücke waren. Es gab ja vor Ort auch eine Bewegung gegen unseren Protest, ja, wo, glaube ich, auch ein paar Rechte dabei waren, die auch eine Demo gemacht haben und sozusagen unter der Brücke lang liefen. Und wir waren oben auf der Brücke und haben dann nur gesehen, wie unten so große, kräftige Männer rufen und uns irgendwie bedrohen. Und dann hatten wir natürlich Angst, dass sie hochkommen, was dann nicht passiert ist. Es ist alles ruhig geblieben, aber das war schon etwas bedrohlich zu sehen, wie eigentlich Einwohner von dem Ort gegen unsere Aktion sind und ein bisschen, ja, bedrohlich wirkten.
Aber es war ja am Ende dann doch, ich sag mal, nicht viel mehr als eine symbolische Aktion, weil 2-3 Tage später ging ja der Kraftwerksbetrieb dann ganz normal weiter. Warum macht man dann so eine Symbolaktion eigentlich?
Ja, ich denke, für den Betreiber ist sichtbar, dass es viele Menschen gibt, die was dagegen haben und dass sie in der Lage sind, auch was zu verändern. Ein Stück weit war es ja auch die Diskussion, weil Vattenfall im Lausitz, im Kohlerevier seine Sachen verkauft hat, auch für die neuen Betreiber zu zeigen, dass das ein Risiko darstellt und was da passiert. Und ich denke, es ist halt wichtig, dass wir diese Idee auch weitertragen. Und das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall geschafft zu der Zeit. Und das ist sozusagen der Ansatz, der dann doch, glaube ich, schon viel bewirkt hat an der Stelle. Und dadurch, dass wir uns vernetzen und gemeinsam miteinander kämpfen, glaube ich, erhalten wir auch viel mehr Möglichkeiten, andere Leute zu inspirieren. Und ich denke nicht, dass es nichts gebracht hat, was wir da gemacht haben.
Ja, und eine symbolische Aktion ist ja auch eine symbolische Aktion. Also Ziel war ja auch, in die Medien zu kommen, und das waren wir auch. Es wurde darüber berichtet, es kamen mehr Menschen als erwartet. Also es kam einfach in die Medien und in die Diskussion.
Sabine, du hast gerade schon gesagt, dass die Einheimischen ja nicht so ganz damit einverstanden waren. Wie war denn das Verhältnis zu den Leuten vor Ort?
Ja, ich war bei der Planungsphase nicht dabei, deswegen kann ich das nicht genau sagen. Diejenigen, die da protestiert haben, waren wahrscheinlich natürlich nicht die Mehrheit der Bevölkerung, aber ich glaube, manche hatten was gegen uns, weil es um die Arbeitsplätze ging, um die Wirtschaft vor Ort, weil sie befürchten, dass, wenn es die Kohlekraftwerke nicht mehr gibt, schwieriger wird für die ökonomische Situation. Es gab in der Nähe noch ein Klimacamp parallel oder ein paar Tage vorher in Proschim, in einem Ort, der von der Abbaggerung bedroht ist. Das war ja dann vor Ort. Ja, wie genau der Kontakt stattfand, weiß ich nicht, aber ich glaube, es gab welchen.
1-2 Leute, die an der Orga beteiligt waren, mit denen ich gesprochen habe, meinten schon, dass es auch vor Ort Leute gibt, die sozusagen große Probleme damit haben. Also sie haben so beschrieben, es läuft eine Art Riss durch die Bevölkerung. Ne? Es gibt den Teil der Bevölkerung, der nichts mit der Braunkohle groß zu tun hat. Das sind meistens so die landwirtschaftlichen Berufe, die in der Region stark sind. Die sorbische Bevölkerung zum Beispiel und so, die halt vertrieben werden durch den Kohleabbau, die dann quasi in andere Orte müssen. Die sehen sozusagen die Nachteile da drin. Und dann gibt es halt eine große Gruppe, die auch davon profitiert, weil Vattenfall der mit Abstand größte Arbeitgeber, ehemals Vattenfall, jetzt der Nachfolger in der Region ist. Und auch die lokale Politik steht natürlich voll hinter dem Konzern, weil es geht um Arbeitsplätze, und das ist oftmals das einzigste und wichtigste Argument. Und es geht nicht um eine ökologisch-soziale Transformation, da wird nicht dran gedacht, sondern es wird halt ganz klassisch sehr rückständig quasi am Erhalt dieser Arbeitsplätze festgehalten, anstatt daraus vielleicht ein modernes Unternehmen zu machen oder generell diese Gesellschaft zu überdenken. Und in diesen Konfliktlage geraten wir dann quasi auch vor Ort. Also die, sag ich mal, Rechten, die traditionellen Gewerkschaften, der Konzern, die Mitarbeiter, Streikenden sind quasi gegen unsere Proteste, aber es gibt auch viele vor Ort, die das sozusagen begrüßen, dass es dort Widerstand gibt. Und da gibt es natürlich auch, wie soll ich sagen, Abstufungen zwischen verschiedenen Formen von Protest.
Und gab es über die Proteste hinaus auch den Versuch, die Ideen einer sozialen, ökologischen Transformation zu vermitteln, eben zum Beispiel an die einheimische Bevölkerung, die vielleicht nicht so einverstanden sind mit dem, was da passiert?
Na, es gab das Klimacamp, auf dem gemeinsam diskutiert wurde.
Ich denke, das ist genau der zentrale Angelpunkt. Das Klimacamp bietet ja sozusagen noch viel mehr als außer diesen einen Protest. Ne? Auf dem Klimacamp werden zig Veranstaltungen angeboten, viel im Bildungsbereich. Da kann man sehr viel sich austauschen, eigene Gruppen bilden, Sachen ausprobieren. Also da ist ein ganz großes Pool an Erfahrungen, das einfach ausgetauscht wird die ganze Zeit. Das geht ja auch nicht nur dieses ein, zwei Tage, sondern meistens startet das schon eine Woche vorher. Und dieses, glaube ich, gehört zentral dazu, sich über neue Ideen, neue Utopien, neue Veränderungsmöglichkeiten auszutauschen. Und genauso ist die lokale Bevölkerung eingebunden. Und ich glaube, die lokalen Gruppen vor Ort, die bestärken wir damit auch. Und die können dann auch ihre Arbeit dadurch verbessern. Und ich glaube, da schließen wir es sozusagen an. Aber ich weiß nicht, ob wir, die wir quasi von weiter her kommen, ob das jetzt unsere Aufgabe wäre, vor Ort in den Häusern zu klingeln und zu sagen, hier macht's doch mal anders so. Ne? Ich glaube, da müsste ein Stück weit das Umdenken bei den lokalen Bevölkerung kommen und wir zeigen uns quasi solidarisch mit den ökologischen Gruppen, die eh in der Lausitz aktiv sind.
Zurück zu eurer Aktionsform. Das ist ja nun eine Aktion zivilen Ungehorsams gewesen, die ja teilweise bei anderen Aktionen auch schon zu rechtlichen Konsequenzen geführt haben. Wie war das bei euch? Gab es da irgendwelche Anklagen oder Anzeigen oder dergleichen?
Na, soweit ich weiß, gab es ein paar Anzeigen und manche waren, glaube ich, auch in Untersuchungshaft eine Weile. Es gab auch ein paar Gerichtsverhandlungen, es wurde aber bisher niemand verurteilt von allen Menschen, die teilgenommen haben bei den Aktionen.
Ich denke, da ist zu sehen, dass die Polizei Cottbus, also die Polizeidirektion Cottbus, ganz anders gehandelt hat als das Jahr zuvor in Nordrhein-Westfalen in den Tagebau Garzweiler. Also da gab es einen großen Unterschied dahingehend, wie das rechtlich zu bewerten ist. Und dort in der Lausitz wurde es quasi alles nicht als Straftat gewertet, weil es kein Hausfriedensbruch war, auch Landfriedensbruch war im Raum, aber irgendwie gab es kein Agieren der Polizei, sondern es wurde gesagt, Vattenfall ist selber dafür zuständig, weil wir, wie gesagt, zum größten Teil auf privaten Grundstücken waren, die nicht umfriedet waren und das keine öffentlichen Gleisanlagen und so weiter und so fort. Also da gab es seitens der Polizei eine sehr, wie soll ich sagen, liberale Haltung und deswegen gab es da jetzt keine großen Konsequenzen. Die größere Gefahr für die Leute ging eher, sage ich mal, von den Rechten aus, die, wie Sabine schon gesagt haben, da demonstriert haben und so weiter. Und da ist mir auch ein Fall aus dem näheren Freundeskreis bekannt, der quasi im Umfeld von dem Klimacamp auch noch zusammengeschlagen worden ist. Also die sind dann zum Ende des Klimacamps, als die Aktionen gelaufen waren, schon sind die sehr unfreundlich in Anführungsstrichen geworden.
Nun wird es ja in diesem Jahr sogar zwei Ende-Gelände-Aktionen geben. Einmal im August und dann nochmal im November. Dann wieder in Nordrhein-Westfalen in den Tagebauen von RWE. Würdet ihr euch an diesen Aktionen wieder beteiligen?
Allein daraus, dass es ja diese Notwendigkeit gibt, dass wir jetzt was tun müssen, angesichts dessen, wie der Klimawandel voranschreitet, denke ich, ist das überhaupt keine Frage, ob man sich ökologisch engagieren sollte. Und ich werde vieles daran setzen, dass ich nicht alleine dorthin fahre.
Ich weiß noch nicht, ob ich daran teilnehme. Vielleicht schon, ist noch 50-50 Chance, denn ich will zum G20-Gipfel fahren. Auch eine große Protestform, wo es auch um Systemwandel geht.
Und würdet ihr das denn auch Menschen empfehlen, die vielleicht noch nicht so erfahren sind wie ihr? Also ist das eine Form des Protestes, die quasi zum Einstieg geeignet ist, um da mal das sowas kennenzulernen und zu merken, hey, okay, das kann ich ja auch?
Ja, also auf so einem Camp gibt es viele verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten. Man muss ja nicht gleich an vorderster Front mitlaufen. Man kann auch auf dem Camp mit unterstützen, die Infrastruktur unterstützen. Man kann auch an der Demo teilnehmen, die auch immer im Nachhinein stattfindet. Man kann auch erstmal bei den Aktionen ein bisschen mitgehen und schauen, wie die Situation ist. Also es gibt da viele verschiedene Möglichkeiten. Und gut ist es auch, wenn man vorher an einem Aktionstraining teilnimmt, wo man nochmal lernt oder sich darauf einstellt, was möchte ich machen, was nicht. Auch ein paar Moderationstechniken lernt, also wie man sich innerhalb der Bezugsgruppe besser austauschen kann.
Ich denke, es ist auch wichtig zu betonen, dass dass die Proteste, die quasi auf der Schiene oder irgendwo im Tagebau passieren, brauchen auch dieses Klimacamp sozusagen. Das ist ein Ineinandergreifen und jeder oder jede, die sich da engagiert, die da einen Teil übernimmt, die da irgendeine Tätigkeit übernimmt, glaube ich, hat den gleichwertigen Anteil an dem Protest. Also auch wenn ich quasi nur nee, nicht nur, sondern wenn ich zum Beispiel Teller wasche oder sowas im Camp so, damit ist geholfen, weil auch die Tätigkeit muss genauso gemacht werden wie jeder andere. Und wir können nicht draußen auf der Schiene sitzen, wenn nicht drinnen, nachdem ich dort gegessen habe und ausgelaufen bin, jemand die Teller erwäscht zum Beispiel. Also fast alle Tätigkeiten, die gemacht werden, sind gleichwertig und die müssen irgendwie alle gemacht werden. Deswegen gibt es da echt viele Möglichkeiten, sich dann im Klimacamp oder vor Ort zu engagieren. Und es gibt die Möglichkeit halt auch dazu zu lernen, also an die Hand genommen zu werden.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch und wünsche, dass viele Leute mitkommen und dass es möglichst erfolgreich ist.
Vielen Dank.
Y este yo que ahora ves no es el mismo del que ayer tú te habías enamorado.
Y es que la vida es una cosa tan difícil de explicar. Todo cambia, nunca nada queda igual. Y es que a pesar de tantos sueños y a pesar de tanto amor, hoy solo queda un te quiero y un adiós.
Que diga yo te va a hacer cambiar de idea. Solo te voy a decir que voy a seguir aquí pa' apoyarte en lo que sea.
Y nada me va a impedir seguir pendiente de ti aunque ya nunca te vea. Porque igual ya no hay amor, pero existe la amistad y esa por siempre se queda. Y es que la vida es una cosa tan difícil de explicar. Todo cambia, nunca nada queda igual. Y es que a pesar de tantos sueños y a pesar de tanto amor, hoy solo queda un te quiero y un adiós.
Damit ist eine Stunde geborgte Zukunft auf Radio Frei schon wieder zu Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wer mir ein Feedback geben will, kann das gerne tun und zwar per Mail an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer und ich hoffe, wir hören uns wieder. Macht's gut!
Geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.